Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Corona hat ja sehr vieles durcheinander gebracht in diesem Sommer. Ich war nicht ganz so viel unterwegs, dafür häuft es sich jetzt im Oktober. Ja, ich bin sehr froh, dass jetzt ein Dienst verschoben wurde, der übernächste, sodass ich wenigstens einen Sonntag zu Hause bin. Ja, mein Name ist Joschi Frühstück. Geboren und aufgewachsen bin ich in Oberammergau in Oberbayern. Ich bin verheiratet mit Heide. Wir wohnen im Nordschwarzwald, eigentlich 1,5 Stunden von hier, aber ich habe heute 2,5 gebraucht. Ist halt viel Verkehr unterwegs. Ich bin 70 Jahre alt, stamme also aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und bin seit über 40 Jahren Mitarbeiter der Barmer Zeltmission. Dort als Evangelist unterwegs. Ja, schön, dass ich hier sein darf, und ich habe hin und her überlegt und gebetet, was ist dran hier, und ich möchte uns einfach mit hineinnehmen in ein Thema, das heißt: Wie weit reicht Gottes Liebe? Das ist so eine Frage: Wer liebt uns schon so, wie wir sind? In der Familie ist es meistens kein so großes Problem, aber manchmal gibt es schon Probleme. Ich bin in einem Flüchtlingslager aufgewachsen. Mein Vater stammt aus Ungarn. Und in der Nachkriegszeit war das gar nicht so ganz einfach, in meinem Heimatort, wo ich geboren bin, in Oberammergau, dort irgendwie Fuß zu fassen. Wir waren nicht sehr erwünscht. Die Flüchtlingskrattler hat man uns genannt. Wir waren in einem Lager, Barackenlager, das voll im Krieg als Kriegsgefangenenlager oder als Arbeitslager gedient hat. Denn die Firma Messerschmitt Flugzeugwerke hatten in einen der Berge, es ist mitten in den Alpen, eine Fabrik hineingesprengt, und dort wurden Flugzeugteile gebaut. Naja, und nach dem Krieg kamen dann eben in diese Baracken die Flüchtlinge, unter anderem dann eben auch ich. Wer liebt mich so, wie wir sind? Ich weiß noch sehr gut, als Junge suchte ich die Freundschaft zu einem auch, der im Lager wohnte. Und wenn ich einmal 10 Pfennige hatte, ihr wisst gar nicht mehr, was das ist, 10 Pfennige, ne? Ja, dann habe ich es dem gegeben, um mir die Freundschaft zu erkaufen. Aber es war nie irgendetwas Richtiges geworden. Als ich meine Frau kennenlernte, sie liebt mich so, wie ich bin. Das ist schon mal ganz gut, da brauche ich mich nicht anders zu geben. Aber trotzdem ist man doch manchmal mit sich selber nicht zufrieden. Manche haben ja Schwierigkeiten, irgendwie mit sich selbst zufrieden zu sein, weil man den Eindruck hat, ich werde ja nicht geliebt oder ich bin nicht doch nicht so sehr geliebt oder sonst irgendetwas. Und man bemüht sich ja irgendwie, dem anderen zu gefallen. Ja, der eine ist zu dick, da gehöre ich dazu. Ja, und da macht eine Diät, eine Fastenkur nach der anderen. Ja, man darf ja bei so einer Fastenkur, wenn ich eine Pfirsichkur mache, kennt ihr das, eine Pfirsichkur? Ne? Darfst alles essen, nur keine Pfirsiche. Ja, naja, und man probiert alles Mögliche aus. Ne? Der andere ist gärtenschlank und ist auch nicht zufrieden mit sich. Das gibt es leider auch. Ja? Und so versucht man mit allen Mitteln irgendwie dem anderen zu gefallen, besser auszusehen oder sonst irgendetwas, sich besser zu kleiden oder was weiß ich, was die Menschen so alles versuchen. Und dabei ist da einer da, der uns vorbehaltlos liebt. Gibt es ein schönes Lied: Er liebt mich, obwohl er mich kennt. Obwohl er genau weiß, wer ich bin. Also wenn ich mich selbst anschaue, ich weiß nicht, ob ich mich lieben würde, wenn ich jemand anderer wäre. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Und da gibt es ein schönes christliches Lied, das ist irgendwo so aus den 70er Jahren. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenzen jetzt erreicht? Und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich tat. Da geht es um die Liebe Gottes. Da geht es um den, der uns vorbehaltlos liebt und der alles getan hat, um Menschen wie uns zu erretten. Die Bibel, sie gibt uns so vieles von diesem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich möchte uns einfach mal nur ganz kurz etwas über Gott sagen. Zunächst einmal ist Gott ein ewiger Gott. Er war schon immer, bevor Himmel und Erde da waren. Und er wird auch noch sein, wenn Himmel und Erde vergangen sind. Er ist ein ewiger Gott. Das heißt, er ist ohne Anfang, er ist ohne Ende. Wir Menschen sind endlich. Wir werden geboren und das Geborenwerden ist eigentlich schon der Beginn des Sterbens. Das dauert manchmal. Ja, der jüngste Mensch, den ich beerdigt habe, war 5 Jahre alt. Älteste habe ich vor 3 Wochen beerdigt, den ich bisher beerdigt habe. Der war 92. Also es ist unterschiedlich. Und trotzdem ist das der Beginn des Sterbens. Ja, das müssen wir einfach sehen, weil die Sünde, der Keim der Sünde drin ist und des Todes. Er ist schon, hier unten habe ich vorhin ein Babylein gehört, ist jetzt weg, ne? Ja, herrlich. Gibt nichts Schöneres als Babygeschrei. Für mich immer was ganz Wunderbares. Ich habe selbst 3 Kinder, 8 Enkelkinder, 1 Urenkelkind. Und die meisten habe ich schon kennengelernt, eben wie sie noch ganz, ganz klein waren. Ist einfach wunderbar. Und da ist aber schon der Keim der Sünde und des Todes drin. Da können die nichts dafür. So sind sie geboren. Ja? Schaut, und trotzdem liebt uns Gott mit einer unendlichen Liebe, die überhaupt nicht zu begreifen ist. Also Gott ist ein ewiger Gott. Er ist auch ein allmächtiger Gott. Die Bibel sagt uns, er sprach und alles wurde. Als wir jetzt hierher fuhren, waren 2 Regenbogen nebeneinander. Ich denke, einige von euch haben die auch noch gesehen. Herrlich. Erinnert mich an die Zusagen Gottes. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die beste Klimasache, die ich je gehört habe. Und die steht. Ja? Gott hat das geschaffen mit seinem Wort. Er sprach. Und alles war da. Er ist ein allmächtiger Gott. Natürlich kommt da bei manchen die Frage auf, ja, wenn Gott so allmächtig ist, warum greift er denn da nicht ein? Warum lässt er dies oder jenes zu? Warum gibt es Mord und Totschlag in dieser Welt? Warum gibt es Krankheit in dieser Welt? Warum ist Corona da? Ja, oder wenn das ein Gott der Liebe sein soll, wieso lässt er das dann alles so zu? Ich weiß nicht, wer von euch schon von Wilhelm Busch gehört hat. Ich meine nicht den Humoristen, sondern den Pfarrer. Ich denke, ihr kennt ihn wenigstens dem Namen nach. Er hat einmal über die Weingärtner aus der Stuttgarter Ecke gesprochen, über die Gorker. Und die sagen so, wenn der Wein gut war, ha, das ist unser Gewächs. Und wenn der Wein nicht so gut geworden ist, dann haben sie gesagt, ha, so hat es der Herrgott wachsen lassen. Also wenn es gut ist, waren es wir Menschen und wenn es schlecht ist, dann war es der lebendige Gott. Ja? Ich habe den Eindruck, vieles, was wir heute in dieser Welt haben, ist unser eigenes Gewächs. Haben wir uns selbst gemacht. Manche Probleme haben wir hausgemacht, weil der Mensch nicht nach Gott fragt, weil er Gott beiseite geschoben hat. Ja? Die meisten von euch sind in einer christlichen Familie vielleicht aufgewachsen, jedenfalls die Kinder mit Sicherheit. Aber irgendwann wird die Zeit kommen, dann müsst auch ihr euch entscheiden und sagen, jawohl, Herr Jesus, ich will mit dir leben. Ich war 17, als ich zum Glauben kam an den Herrn Jesus. Aber der Mensch so um uns herum fragt kaum noch nach Gott. Er lebt sein Leben ohne Gott, ja, geht seine eigenen Wege und wenn es dann irgendwie schief geht, naja, gut, dann ist Gott daran schuld. Schaut, unser Problem ist, dass wir Menschen sündig sind. Wir haben das Problem der in uns wohnenden Sünde. Ja? Und Gott ist nicht nur allmächtig und er ist nicht nur der Himmel und Erde gemacht hat, er ist nicht nur dieser ewige Gott, sondern er ist auch ein heiliger Gott. Das heißt, er ist fern von jeder Sünde. Die Bibel sagt, er ist so heilig, dass er Sünde noch nicht mal anschauen kann. Und wir Menschen, wir merken es doch selber, wir sind nicht vollkommen, da stimmt irgendetwas nicht. Ja, es gibt ja so im Englischen diesen Satz, nobody is perfect. Ja, als unser Jüngster, der war damals gerade so in der Realschule, kam er nach Hause, hat also die ersten englischen Sätze dort gelernt. Dann hat er gesagt, Papa, heute haben wir gelernt, nobody is perfect. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich Nobody heiße. Also ich bin perfekt. Nobody, niemand ist perfekt. Ne? Ich kann nichts dafür, dass ich Nobody heiße. Das weiß der schon lange, dass er nicht perfekt ist. Das weiß er schon lange und auch er hat irgendwann sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Schaut, wir Menschen sind fern von Gott, getrennt durch die in uns wohnende Sünde. Aber Gott ist nicht nur ein heiliger und gerechter und allmächtiger Gott, er ist auch ein gerechter Gott. Er lässt keine Sünde ungestraft. Er muss sie bestrafen. Das hat er damals schon zu Adam und Eva gesagt. Manche sagen, naja, aber eine Notlüge ist doch eigentlich gar keine Sünde. Ich habe mich manchmal gefragt, wer ist denn in Not, wenn wir lügen? Ne? Da muss ich ja irgendwie aus irgendeiner Situation wieder herauskommen. Und die Bibel macht uns deutlich, es gibt keinen Unterschied. Keinen. Wir alle sind Sünder. Und wir alle mangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollen. Aber da steht aber, wir können gerecht gefertigt werden durch seine Gnade, die in Christus Jesus geschehen ist. Gott ist vollkommen gerecht. Vielen Dank für deine Mühe, lieber Bruder, dass du nach Hause gefahren bist, um Technik zu holen. Aber ich denke, wir schaffen es heute ohne. Ja. Gott ist auch ein allweiser Gott. Allweise. Wie gesagt, er hat alles geschaffen und alles wohlweislich geordnet. Der Psalmist sagt es einmal im 104. Psalm, Herr, wir sind deine Werke so groß und so viel. Schaut, wir könnten keine Sonde zu irgendeinem der Planeten schicken, Jupiter, Venus, Mars oder sonst wohin, wenn da nicht Ordnung im Universum wäre. So hat es Gott gemacht. Man kann es genau berechnen, auf die Sekunde genau. Schon gewaltig. Das ist schon gewaltig. Gott hat alles weislich geordnet. Und die Bibel sagt, und die Erde ist voll deiner Güter. Gott hat's gemacht. Aber, und darum geht's mir heute Abend, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das ist nicht irgend so ein Charakterzug von ihm. Ja, die Frau, die ich vor ein paar Wochen beerdigt habe, zu ihr habe ich Mutti gesagt. Ich hatte selbst keine Mutter. Die hat mich zwar geboren, aber ich habe sie dann erst kennengelernt, da war ich schon 16. Die hat uns also im Stich gelassen, meine Schwester und mich. Aber zu dieser Frau habe ich seit 1965, da habe ich sie kennengelernt, Mutti gesagt. Jetzt vor gut 3 Wochen habe ich sie beerdigt. Und von ihr konnte man mit Fug und Recht sagen, die war immer lieb. Ich habe sie nie böse erlebt. Immer lieb. Wenn ich mit ihr telefoniert habe, und das habe ich oft gemacht, immer lieb. Aber sie war nicht Liebe. Sie hatte ein Herz voller Liebe. Ja, aber sie war nicht Liebe. Es ist, bei ihr war es so ein Charakterzug, aber bei Gott ist es sein Wesen. Er ist Liebe, nicht er hat Liebe oder ist voll Liebe. Ja, und schaut, und jetzt hat er den Menschen gemacht als sein Gegenüber, damit der Mensch für immer und ewig in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Und dann hat er den Menschen vollkommen gemacht. Da war keine Krankheit. Da gab es keinen Tod. Da gab es kein Leid. Nichts. Und Gott hat den Menschen, dem Adam, den er aus der Krume des Ackers geschaffen hat und in den Lebensodem eingeblasen hat, hat er eine ihm angemessene Hilfe gegeben, die Eva. Hat ihm also ein Gegenüber geschenkt, sodass sie zwei waren, nicht alleine. Und er setzte die beiden in eine vollkommene Umgebung, in den Garten Eden. Dort hat er sie hineingepflanzt. Und dort, der Garten Eden, ist es nicht das Schlaraffenland, es gibt ja so ein Märchen da, wo einen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Nein, im Garten Eden hatten die was zu tun. Da gab es Arbeit. Sie sollten diesen Garten bebauen und bewahren. Also hatte der Mensch eine sinnvolle Tätigkeit. Er war selbst vollkommen, er war in einer vollkommenen Umgebung. Er hatte eine ihm angemessene Hilfe. Und trotzdem ist er von Gott abgefallen. Trotzdem war er Gott nicht gehorsam. Er hat gewissermaßen die liebende Hand Gottes losgelassen. Er hat Gott beiseite geschoben. Er hat einfach seinen eigenen Weg eingeschlagen. Er wollte ohne Gott leben. Und Gott hat vorher schon gesagt, an dem Tag, an dem du sündigst, er hat ja einen Baum gehabt, dort in der Mitte des Gartens. Den Garten, ne? Wer von euch hat denn einen Garten zu Hause? Oh, die Kinder haben alle einen. Ja, wir haben auch einen großen Garten sogar. Aber gegen den Garten Eden ist es nur eine Briefmarke von der Größe her. Das Zweistromland, Euphrat und Tigris, also Irak, würden wir sagen, Teile des Iran, das alles war Garten Eden. Ein gewaltig großes Gebiet, zwei Flüsse kennen wir noch, Euphrat und Tigris, nicht? Das Zweistromland. Also ein gewaltig großes Gebiet und Gott hat gesagt, ihr könnt essen von allen Bäumen im Garten, nur nicht von dem einen da in der Mitte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn an dem Tag, an dem ihr davon esst, müsst ihr des Todes sterben. Ja, und dann wurde der Baum interessant, nicht? Und da kommt Satan ins Spiel. Und das erste Attribut, das die Bibel dem Gegenspieler Gottes gibt, dem Satan, ist, er war listig. Und wenn es damals so wunderbar funktioniert und die ganze Welt ins Elend gestürzt wurde, wird er natürlich immer wieder dieselbe Methode anwenden. Er verführt den Menschen zur Sünde. Er stellt einfach Gottes Wort in Frage. Er sagt zu Eva, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen im Garten? Doch, doch, hat Eva gesagt, wir dürfen essen von allen Bäumen, nur nicht von dem einen da, das sollen wir auch nicht berühren. Denn Gott hat gesagt, wenn wir davon essen, müssen wir des Todes sterben. Ah, sagt die Schlange, ne? Die Satan in Gestalt der Schlange. Gott sagt nicht ganz die Wahrheit. Er hat Angst. Er hat Angst, dass ihr so werdet wie er. Und dass er wisst, was gut und böse ist. Oh. Nun, die Geschichte kennen wir. Eva nimmt von der Frucht, sie isst, sie gibt ihr Mann, er isst auch. Und im gleichen Augenblick sind die beiden von Gott abgestorben. Sie haben die liebende Hand Gottes losgelassen. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und da bin ich so froh, dass da noch ein Nachsatz steht im Römer 6. Aber die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Schaut, Gott hasst die Sünde bis ins tiefste Innere seines Wesens, aber er liebt den Menschen und er will den Menschen retten. Und deswegen hat er das Liebste, was er hatte, für uns gegeben, seinen eigenen Sohn. Der Herr Jesus, er kam vom Himmel auf diese Erde und er hat sein Leben hingegeben für uns. Für mich der Vers, durch den ich zum Glauben kam, der mich am meisten beeindruckt bis heute, weil die ganze Liebe Gottes offenbar wird und den werden wir in diesen Tagen öfter hören. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das heißt sich ihm anvertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja? Seht, dieser liebende Gott, er hat alles getan, damit du und ich gerettet werden können. Und wenn die Bibel uns im 1. Johannesbrief Kapitel 4 sagt, Gott ist Liebe, da sind es nur drei Worte. Aber sie drücken das ganze Programm Gottes aus. Gott ist Liebe. 12 Buchstaben. Und trotzdem hat diese Welt die bis heute nicht erfasst. Nie begriffen, was das bedeutet. Sie bleibt Gott fern. Liebe finden wir ja überall, unter allen Völkern, ja, in jeder Volksstamm liebt jemanden, ne? Das spielt keine Rolle. Liebe hat schon die härtesten Herzen geschmolzen, ja, schaut, und das liebt Gott alle. Sogar mich, der ich in der Feindschaft mit Gott gelebt habe, der ich mein eigenes Leben gelebt habe. Gott liebt seine Feinde. Er liebt auch die Verbrecher, nicht weil die Verbrechen, aber den, der es begangen hat, den liebt er auch, die Aufrührer, Mörder, Ehebrecher. Er liebt sie. Und er bittet sie, lass dich versöhnen mit Gott. Komm, kehr um. Man fragt sich wirklich, wie weit reicht denn die Liebe Gottes? Bei manchen reicht die Liebe ja nur von 12 bis Mittag, dann ist es schon wieder vorbei. Das ist oft so eine Liebelei. Ja. Wie weit reicht die Liebe Gottes? Nun, wahre Liebe erkennt man an ihren Opfern. Wenn jemand uns aus Liebe etwas schenkt, manchmal fällt es schwer, das anzunehmen, weil man weiß, der, der es schenkt, hat gar nicht so viel. Aber er gibt, was er hat und möchte dir eine Freude machen. Ja? Und den Wert der Liebe Gottes, den sehen wir auf Golgatha. Da gibt Gott das Liebste, was er hat, seinen einzigen Sohn, den Herrn Jesus Christus, für uns als Opfer. Schaut, und diese Liebe Gottes, sie umfasst alles, was hier und auch für das Jenseits notwendig ist, damit wir gerettet werden können. Mehr brauchen wir nicht. Manche sagen zu mir, ja, aber du mit deinem Jesus, einfach das, den Jesus ins Herz aufnehmen und sagen, bitte vergib mir, dann ist schon erledigt. Ja. Wenn es schwerer wäre, komplizierter wäre, hätte ich es nie begriffen. Aber ich habe es angenommen, was Gott in Jesus für mich getan hat. Mehr brauchen wir nicht. Ja? Schaut, diese Liebe Gottes ist allumfassend. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Was ist das denn für eine Welt, in der wir leben? Was ist das für eine Welt voll Mord und Totschlag, voll Krieg und Leid und Elend? Was ist das für eine Welt voll Perversion, voll Unzucht, von Abtreibung, von Mord? Eine Welt, da brauchen wir nur die Nachrichten hören, Zeitung lesen oder so eine Nachrichtensendung anschauen, dann wissen wir, was diese Welt ist. Und da kann einem schon Angst und Bange werden. Was kommt da noch alles? Ja? Schaut, und jetzt steht da in der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Diese elende Welt hat er geliebt. Und in, wenn der Begriff Welt dort steht, sind wir alle eingeschlossen. Wenn er stehen würde, so sehr hat Gott den Yoshi Frühstück geliebt, dann könnte ich sagen, Moment einmal, es gibt mindestens noch einen Yoshi Frühstück. Es gab noch mehrere, aber von dreien weiß ich, dass sie so heißen. Da meint er jemand anders, nein, da steht Welt und da gehöre ich mit dazu. Und da gehörst du mit dazu. Sind wir alle eingeschlossen. Gott liebt uns Menschen. Egal, woher wir kommen. Egal, wer wir sind. Es spielt überhaupt keine Rolle. Er liebt den Gottlosen und den Gottsucher. In seine Liebe sind alle Menschen eingeschlossen. Ob groß, ob klein. Ob klug oder weniger klug. Ob arm oder reich, spielt alles keine Rolle. Schaut, das alles ist zusammengefasst in diesem einen Wort, Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Kann man nicht begreifen. Kann man nicht begreifen. Aber der Vers geht ja weiter. Ja? Und da merken wir etwas, was Gott getan hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Würdest du eins von deinen Kindern hergeben? Für einen Verbrecher? Niemals. Niemals. Also wenn zu mir einer käme und sagt, du gib mir eins von deinen Kindern oder deinen Enkelkindern, dann würde ich wahrscheinlich 110 wählen und dann kommen die mit dem Fahrzeug, wo sie eine Jacke haben, die hinten zugeknöpft wird. Ja, dann geht er irgendwo in eine Psychiatrie. Dann würde ich sagen, das ist nicht ganz gescheit. Ich würde es nie im Leben tun, aber Gott hat es getan. Er hatte nur einen Sohn, der Sohn Gottes. Und er ist gekommen, um Sünder zu erretten. Ist doch unbegreiflich. Ist unbegreiflich. Ja? Schaut, als Gott Himmel und Erde schuf, da lesen wir, er sprach, und es war da. Aber hier, wenn es um die Rettung der Menschen geht, da hat er gegeben. Da gab er seinen einzigen Sohn. So sehr liebt er dich und mich. Hier steht nicht, dass Gott gesprochen hat und wir waren befreit von Schuld und Sünde. Nein, er gab seinen einzigen Sohn. Und mit dem Herrn Jesus hat Gott uns alles geschenkt, das Liebste, das Beste, das Reinste, das Vollkommenste, was er hatte. Und dieser Sohn Gottes, er hing dort am Kreuz für uns, nachdem er über 30 Jahre unter den Menschen gelebt hat. Nachdem er nur Gutes getan hat. In Apostelgeschichte 10 lesen wir von ihm, Vers 38, der umherging und wohltat und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er hat nur Gutes getan. Und trotzdem wird er genommen und ans Kreuz geheftet. Und er hat damit die Schuld bezahlt, die auf mir lastet. Die auf mir lastet. Und als der Herr Jesus dort am Kreuz hing, dann rief er, Tetelestai, das heißt übersetzt, es ist vollbracht. Die Schuld ist bezahlt. Alles ist erledigt. Alles ist vollkommen geschehen. Schaut, mit dieser kostbaren Gabe, mit diesem Geschenk, das Gott uns macht, ja, will Gott dich und mich erretten. Hat er alles getan, was notwendig war, Gott zu versöhnen. Und das bietet er uns an, gratis. Ohne Hintergedanken. Er will dich retten, er will dich aus dem Sumpf deiner Sünde herausholen, aus deiner Hoffnungslosigkeit, aus deiner Verlorenheit. Gott will dich herausholen aus deinem Elend, der Sünde. Wie sagt es der Psalmist David im 40. Psalm, ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da, kein Fundament, da war nichts, wie ich, dass er irgendwo merkte, jetzt habe ich Boden unter den Füßen. Aber dann steht auch, und er hat mich auf einen Felsen gestellt. Seid ihr schon mal auf einem Felsen gestanden? Da steht man sicher, ne? Ich komme ja aus den Bergen. Ich weiß, da gibt es viele, viele, viele Felsen dort. Gott gab. Ja? Und mit ihm Vergebung unserer Sünde, mit ihm Reinigung unserer Herzen, mit ihm Frieden mit Gott, mit ihm Erfüllung für unser armes Herz, mit ihm echte Freude, mit ihm einen Sinn für unser Leben. Wir haben sogar, bekommen sogar den Heiligen Geist da, wo wir zu Jesus kommen. Und das Tollste ist, Gott macht aus mir, aus einem verlorenen Sünder, ein Kind Gottes. Steht in Johannes 1,12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, zwar denen, die an seinen Namen glauben. So viele ihn aufnahmen, in Gebet nahmen, Herr Jesus, komm in mein Herz und mach du mein Leben neu. Schaut, wir haben alles in Jesus, mehr brauchen wir nicht. Und Gott bietet es uns an, kostenfrei, bezahlt hat sein Sohn. Bezahlt hat der Herr Jesus. Gott gab seinen Sohn. Eigentlich müsste doch die Menschheit niederfallen und anbeten und sagen, Gott, wir verstehen das nicht, aber wir danken dir dafür. Welch eine große Liebe hat Gott uns gezeigt. Das kann doch nichts in dieser Welt erworben werden. Doch kein Geld dieser Welt. Aber wir bekommen es gratis geschenkt, wo wir Jesus Christus als unseren persönlichen Heiland und Herrn in unser Leben hineinnehmen. Wo wir einfach vor ihm kapitulieren und ihm bitten, Herr, vergib mir meine Sünde und mach du mein Leben neu. Uns geht's gut hier in Deutschland. Viele von uns haben Besitz. Uns geht's manchmal so gut, da hat sogar das Auto ein eigenes Haus. Nee, wir haben eine Garage, wo wir das Ding reinfahren können. Anderswo leben die Menschen auf der Straße. In Rumänien habe ich Kinder gesehen, die in einem Abwasserloch, in einem Abwasserrohr geschlafen haben, auf einem Pappkarton. Kinder, kleine Kinder, 5, 6 Jahre alt, zum Teil misshandelt worden, die dort gehaust haben. Uns geht's so gut. Ja, und ich habe manchmal den Eindruck, unser Wohlstand ist uns nicht zum Segen geworden. Da brauchen wir Gott nicht mehr. Es geht uns doch gut. Nur wenn man nicht mehr weiter weiß, nicht? Dann fängt man plötzlich an zu beten. Schaut, alleine die Gnade Gottes rettet uns. Und Gott bietet es uns als ein Geschenk an. Als ein Geschenk. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Und was mache ich mit einem Geschenk, wenn ich es angeboten bekomme? Manchmal sagen, oh, nein, danke. Bei den Erwachsenen ist es oft so, ne? Da fängt es bei uns schon an zu rattern. Oh, wenn ich das jetzt annehme, muss ich dem dann auch was geben? Die Kinder sind da wesentlich unkomplizierter, die nehmen es einfach. Und da muss die Mama sagen, wie sagt man? Ja, aber wenn die Kinderaugen strahlen, ist es einfach schon wunderbar. Schaut, wer zu Jesus kommt, der darf wissen, meine Schuld ist weg. Die Liebe Gottes hat alles getan, um mich frei zu machen. In Jesus habe ich eine Fülle von Glück und Geborgenheit. Und alle unsere irdischen Besitztümer, egal was es ist, das lassen wir doch hier zurück, oder? Ich war jetzt in der Wohnung von Mutti, ja, von dieser Frau, die ich vor 3 Wochen beerdigt habe. Ich habe sogar in ihrem Schlafzimmer geschlafen, weil ich Beerdigung war früh morgens und es waren immer über so um die 400 Kilometer, die ich da fahren musste. Deswegen bin ich schon am Abend hingefahren. Sie hat nichts mitgenommen. Und selbst wenn man ihr was ins Grab mitgegeben hätte, kennen wir doch die großen Könige im Mittelalter und so, ne? Oder die Pharaonen. Was hat man denen Schätze mitgegeben? Wo sind die heute, die Schätze? In den Museen dieser Welt? Hat ihnen nichts gebracht? Hat ihnen nichts genützt? Schaut aber da, wo ich zu Jesus komme, wenn ich diese Gabe Gottes angenommen habe, die geht mit mir auch durchs Tal des Todesschattens, so wie David das einmal im 23. Psalm sagt. Und wenn ich schon wanderte durchs Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Mein Herr ist bei mir. Und er bringt mich hinüber ans Ziel. Das ewige, herrliche Ziel dort im Himmel. Und wisst ihr was, danach sehne ich mich. Ich freue mich so, einmal dort sein zu dürfen, im ewigen Licht, im Vaterhaus droben. Aber es gibt nur einen Weg dort. Denn es ist ja interessant, dass viele Menschen heute ohne Gott leben wollen. Sie brauchen keinen Jesus. Aber wenn sie gestorben sind, wollen sie im Himmel sein. Die paar Jahre hier auf der Erde brauchen wir Gott nicht, aber für die Ewigkeit ja. Und man meint, die einzige Voraussetzung, um mal in den Himmel zu kommen, ist zu sterben. Aber das ist ein Irrtum. Das stimmt so nicht. Der einzige Weg, der in den Himmel führt, heißt Jesus. Er sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand, wirklich niemand, kommt zum Vater als nur durch mich. Und das kann er zu Recht sagen. Er ist der Weg. Auch die Tür zum Himmel ist er. Ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich eingeht, so wird er Weide finden, er wird ein- und ausgehen. Können wir nachlesen, Johannes Kapitel 10. Ja? Schaut, das ist dieser einfache Weg zu dieser Gabe, Jesus. Was steht da? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn, wie geht's weiter? Glaubt. Das heißt, sich ihm anvertraut. Ich bin jetzt 48 Jahre verheiratet. Letzte Woche Mittwoch hatten wir unseren 48. Hochzeitstag. Haben wir schön am Campingplatz feiern können mit den Campern, die da waren, war herrlich. War nicht übertrieben, aber war schön. Aber ich bin nicht zum Ehemann geworden, weil ich meine Frau mit der Pistole und mit dem Revolver zum Standesamt getrieben habe. Wäre keine Basis gewesen für eine Ehe. Du möchtest jetzt nächste Woche heiraten? Nee? Ich freue mich für euch. Ehe ist ein Stück Himmel auf Erden. Ist so. Ja. Aber wenn der Ehemann seine Frau zwingen würde, wäre du sagst nicht ja. Aber dann, Wäre das eine Basis für eine gute Ehe? Die würde doch am nächsten Tag wieder zum Standesamt laufen und sagen, annullieren Sie das alles. Ich bin gezwungen worden dazu. Ich bin zum Ehemann geworden, weil ich vor 48 Jahren am 23. September 1972 zu meiner Frau Ja gesagt habe und sie hat zu mir Ja gesagt. Und das haben wir dann beim Standesamt, das war dann allerdings schon einen Tag früher, dann mit Unterschrift besiegelt. Dadurch sind wir zu Eheleute geworden. Wir haben uns getraut, uns trauen zu lassen. Ja? Warum? Weil wir eine Vertrauensbasis zueinander haben. Und ähnlich ist das hier auch so. Deswegen gebraucht die Bibel auch dieses Bild der Ehe für unser Verhältnis zu dem Herrn Jesus. Er hat zu uns schon lange Ja gesagt. Aber es liegt an dir, zu ihm auch Ja zu sagen. Das ist das, was du tun kannst. Ja? Auf dass alle, die an ihn glauben, sich ihm anvertrauen, mit ihrer Schuld und Sünde kommen und sagen, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Komm du in mein Herz. Mehr brauchst du doch gar nicht. Schaut, der Zöllner, der, von dem der Herr Jesus in Lukas 18 berichtet, ja, er kommt in den Tempel, er wagt dann nicht mal die Augen aufzuheben, gen Himmel, sagt die Bibel, sondern schlägt an seine Brust. Und vorne, da steht einer, ein Pharisäer, ein frommer Mann, und der betet, oh Gott, du kannst ja stolz sein, dass du mich kennst. Ich bin so froh, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Wie Diebe oder Räuber oder wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich habe. Gott, ich bin vollkommen. Du kannst stolz sein, dass ich zu dir komme. Und was macht der Zöllner? Er schlägt an seine Brust. Er traut sich noch nicht mal hochzuschauen, weil er weiß, dass er ein Sünder ist. Und er sagt, oh Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und was sagt der Herr Jesus von ihm? Dieser ging gerechtfertigt hinab vor jenem. Und das ist für mich das Maßgebliche. Schaut, und jeder darf kommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und in Johannes 6 sagt uns der Herr Jesus, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Den werde ich nicht hinausstoßen. Er wartet doch darauf, dass du kommst. Du sagst, aber ich bin ein viel zu großer Sünder. Weiß er doch. Glaubst du denn, Gott wird überrascht sein, wenn du kommst und sagst, Herr, ich bin ein Sünder? Weißt du, oh, hätte ich nie von dir gedacht. Oder? Wird er das sagen? Er wird höchstens sagen, ja, das weiß ich und ich bin froh, dass du jetzt endlich kommst. Gib mir deine Last, gib mir deine Schuld, gib mir deine Sünde und ich vergebe sie dir. Und ich frage mich tatsächlich, warum zögern so viele an Gott zu glauben, zu Jesus zu kommen? Warum sind die, die an Jesus glauben, denn jemals enttäuscht worden? Warum glauben die Menschen nicht an ihn? Sie glauben an sonst alles, nur nicht an Jesus. Ist schon verrückt. Ne? Schaut, die Bibel gibt uns nur eine Vorgabe. Vertraue dich dem Herrn Jesus an. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das sagt er uns, meine Tochter. Vertrau mir. Und ich rette dich. Mehr will er doch gar nicht. Ja? Menschen werden von so vielen Dingen angezogen, schöner Musik und technischen Leistungen von der Schöpfung oder sonst irgendetwas. Aber nichts ist so herrlich wie der Herr Jesus, wie diese Gabe Gottes, die Gott für uns gegeben hat. Schaut, und von der Krippe bis zum Kreuz sehen wir bei ihm ein Wunder nach dem anderen und da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Und er bittet dich, lass dich versöhnen mit Gott, komm. Er drängt sich niemanden auf. Er droht uns nicht. Natürlich zeigt uns die Bibel auch die Konsequenzen, wenn wir Jesus nicht aufnehmen. Ist ganz klar, da wartet das Grauen der Hölle. Müssen wir klar sehen. Aber wer zu Jesus kommt, der erfährt die größte Verheißung, die wir jemals lesen. Ja, so sehr Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gegenwärtiger Besitz. Das weiß ich, das habe ich. Kann mir niemand nehmen. Ich gehe nicht verloren, sondern ich bin gerettet. Schaut, wenn Menschen entführt werden, dann bezahlt man oftmals große Summen an Lösegeld. Schaut, und Menschen um uns herum, vielleicht auch du, sind verloren in der Sünde und Gottes Ferne. Und Gott gab seinen Sohn als Lösegeld für uns. Er hat schon bezahlt. Und er ruft triumphal dort am Kreuz aus, vollbracht, die Schuld ist bezahlt, alles ist erledigt. Es muss niemand mehr verloren gehen wegen seiner Sünde. Dass wir Sünder sind, dafür können wir nichts, so sind wir geboren. Und dafür macht Gott uns auch nicht verantwortlich. Aber er macht uns sehr wohl verantwortlich für das, wie wir leben und was wir aus unserem Leben machen und ob wir den Herrn Jesus in unser Leben aufnehmen oder nicht. Das ist unsere eigene Entscheidung. Und wir selbst wählen, wo wir unsere Ewigkeit zubringen. Wir entscheiden, wo wir in der Ewigkeit sein werden. Die Menschen wollen doch gerne so altes Wissen, nicht? Wird der Frieden halten? Wird das Geld erhalten bleiben? Wird unsere Rente auch in Zukunft reichen? Und so weiter und so weiter. Das ist für mich sowas von zweitrangig. Das macht mir keine Not. Ganz bestimmt nicht. Ich weiß nur eines, egal was kommt, ich bin gerettet in Jesus. Ich werde einmal bei ihm sein, in der Herrlichkeit. Schaut, das ist der herrlichste Besitz, den wir hier auf dieser Erde haben und der hineinreicht bis in die Ewigkeit, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dem ist nichts zu vergleichen, gar nichts. Und der Herr Jesus sagt es, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und in Johannes 14 sagt er uns, und weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ist das nicht wunderbar? Schaut, wir leben so lange wie der Geber des ewigen Lebens, wie der Herr Jesus selbst. Wer den Sohn hat, hat das Leben aus Gott, können wir in 1. Johannes 1 nachlesen. Und das empfängt der Mensch in dem Augenblick, in dem er zu Jesus kommt. Viele von euch können es bestätigen, einige noch nicht. Es nützt dir nichts, in eine christliche Familie hineingeboren zu sein. Ist eine tolle Sache. Ich bin dankbar, dass ich meinen Kindern von Jesus sagen konnte. Ich habe nie was davon gehört als Kind. Ich bin katholisch. Kennt ihr das? Na, ich bin katholisch getauft worden, als Kind übergetreten worden in die evangelische Kirche und dann bin ich auch dort konfirmiert worden. Also ich war ein doppelter Christ. Aber ich kannte Jesus nicht. Ich habe sogar den Küsterdienst in der Kirche getan. Zweimal mit dem Gottesdienst und das jeden Sonntag. Glocken läuten. Zu Beginn des Gottesdienstes und wenn das Vaterunser gebetet wurde. In Oberammergau war ein kleines evangelisches Kirchlein mitten in einem katholischen Gebiet. Eine Glocke. Ich habe die Kerzen angezündet, Kollekt eingesammelt, im Kirchenchor gesungen. Also wenn einer ein Christ war, dann doch ich. Aber es war ein Christsein ohne Christus. Es war Religion, reine Formsache. Und dann begegnet mir Jesus. Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich das begriffen habe. Aber dann habe ich vor ihm kapituliert und habe ihm gebeten, mein Leben zu übernehmen, meine Sünde zu vergeben. Und ich habe ihm versprochen, Herr, ich gehöre dir. Und das war mir vom ersten Tag meiner Bekehrung an klar. Das war am 21. Februar 1968, vergesse ich nie. In einem alten VW-Bus in Mülheim an der Ruhr. da habe ich mein Leben dem Herrn Jesus anvertraut und ich habe ihm versprochen, ich will dir dienen. Und das tue ich. Ich bin so dankbar, den Menschen diese herrliche Botschaft sagen zu dürfen. Gott liebt dich, seine Liebe reicht auch für dich. Egal wie tief deine Schuld ist, egal wie hoch deine Schuld ist, spielt keine Rolle. Du darfst kommen, so wie du bist. Und er nimmt dir die Schuld, er nimmt dir die Last und er macht dein Leben neu. Und ich möchte dich einfach dazu auffordern in diesen Tagen, komm zu Jesus, mach ganze Sache mit ihm. Wenn du sagst, naja, ich weiß nicht, ich habe ja schon mal versucht, aber ich weiß nicht, ob das richtig war, dann bist du einer von denen, die nicht nach Hause gehen sollten, bis das nicht geklärt ist. Ja, dann mach ganze Sache. Er freut sich darauf. Der wartet darauf. Der sehnt sich danach, dich zu erretten. Ich möchte gerne beten und wollen wir dazu aufstehen. Ach, unser geliebter Herr, wir stehen staunend vor dir. Ich staune immer wieder neu über diese Unendlichkeit deiner großen Liebe. Herr, ich kann es überhaupt nicht fassen, was du dort am Kreuz für mich getan hast. Manche sagen, es ist eine alte Geschichte, die liegt schon über 2000 Jahre zurück. Aber sie ist immer noch aktuell. Weil die Sünde noch aktuell ist in dieser Welt. Weil wir Menschen noch in dieser Welt leben, die meisten ferne von dir. Und weil du, der Sohn Gottes, gekommen bist, um Sünder zu retten. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen, Herr Jesus. Du bist auf diese fluchbeladene Erde gekommen und hast dein Blut und Leben hingegeben als Lösegeld für viele, auch für mich. Danke, Herr, für diesen Abend, an dem ich zu dir kommen durfte, an dem mir das klar wurde, ich brauche dich. Und Herr Jesus, ich darf es bezeugen, du hast mich nie im Stich gelassen in diesen über 50 Jahren, die ich jetzt mit dir lebe. Du bist ein wunderbarer Heiland und du kennst uns, du siehst unsere Herzen, du weißt, wie wir denken, du weißt, wie wir ticken, du weißt, was uns zu schaffen macht, du weißt, was uns plagt, du weißt, was uns freut. Du stehst jetzt vor den Herzen meiner Zuhörer hier und klopfst an manchem Herzen an und sagt, bitte, lass mich ein. Ich liebe dich. Ich will dich retten. Und ich kann dich retten. Ach Herr, bitte schenke es, dass Menschen vor dir kapitulieren und vertrauensvoll ihr ganzes Leben in deine Hände legen und etwas werden zur Ehre und zur Verherrlichung deines großen und wunderbaren Namens. Amen.